Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 4. September. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Den Veloverkehr stärken, das will die Regionalkonferenz Bern-Mittelland.
Wir sind überzeugt aus der regionalen Perspektive für die Gemeinden, aber auch für die Region, dass die Veloinfrastruktur großes Potenzial birgt.
So Thomas Eaton, Präsident der Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Und 10 Jahre Friedensabkommen in Kolumbien.
Esa es como la preocupación mayor que tenemos ahorita en este momento. ¿Qué va a pasar?
Man mache sich Sorgen darum, was unter der neuen rechten Regierung Kolumbiens nun passieren werde. So ein ehemaliger FARC-Guerriero in unserer Reportage aus Kolumbien. Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit einer Meldung aus Bern. Die SVP fordert ein Kopftuchverbot an Berner Schulen. Alex Regeners.
Nachdem kürzlich das Zürcher Kantonsparlament sich dafür ausgesprochen hat, Kopftücher an Schulen zu verbieten, startet dieselbe Debatte nun auch im Berner Parlament. Am Mittwoch reichte SVP-Politiker Nils Vierter eine Motion im Grossen Rat ein. Kopftücher sollen im Unterricht verboten werden, so Vierter. Das, obwohl das Bundesgericht 2015 ein Kopftuchverbot für SchülerInnen als unverhältnismäßig einstufte. Währenddessen werfen GegnerInnen des Verbots der SVP vor, mit dem Kopftuchverbot einen Kulturkampf gegen Muslime anzuheizen.
Waadtländer Staatsrätin Valerie Dittel steht in Kritik wegen einem Parteigeschenk eines Weinunternehmers.
Eine anonyme Spende fliegt auf. Über 20.000 Franken wurden von einem anonymen Spender auf ein Parteikonto der Mitte überwiesen. Dieses Konto habe Valerie Dittel dann unerlaubt auflösen und das Geld abziehen wollen. Nur die Bank habe das Vorhaben verhindert, so der Vorwurf von ParteikollegInnen von Dittel. Nun zeigt sich, woher das Geld kam, von Waadtländer Großunternehmer Jürg Stäubli, der unter anderem in der Weinbranche tätig ist. Besonders auffällig der Zeitpunkt der Spende. Das Geld wurde einen Tag später überwiesen, wie Dittel bekannt gegeben hatte, dass die Waadtländer Regierung die kantonale Weinbranche mit über 17 Millionen Franken unterstützt. Es besteht der Verdacht, dass sich Dittel dafür ihre politische Arbeit hat beschenken lassen.
Beim Santis droht ein großes Stück Fels abzubrechen.
An der Santis-Nordwand über der Schwäbalb sind bis zu 15.000 Kubikmeter Felsabsturz gefährdet. Das ist vom Volumen her etwa so viel wie 20 Einfamilienhäuser. Die Behörden haben deshalb gewisse Gebiete gesperrt. Im potenziellen Gefahrenbereich liegt eine Kiesgrube, deren Betrieb wurde drum sofort eingestellt. Es stehen laut SRF vermutlich keine Häuser oder Wanderwege in Gefahr.
Ins Ausland. In Südafrika fanden gestern erneut gewaltvolle Proteste statt gegen undokumentiert eingereiste MigrantInnen.
Das berichtet Africa News. Seit Monaten steigt in Südafrika der Druck auf undokumentiert eingereiste MigrantInnen. Die Protestierenden behaupten, MigrantInnen nehmen ihnen die Arbeit weg. Tatsächlich kämpft Südafrika mit einer Arbeitslosenquote von über 30%, bei Jugendlichen ist sie bei über 60%. Das führt zu Unruhen. Im letzten halben Jahr häuften sich Übergriffe auf MigrantInnen von verbaler bis physischer und sogar tödlicher Gewalt. Bei den gestrigen Protesten in Durban griffen laut Aussagen der Polizei eine Gruppe von ca. 100 Demonstrierenden eine andere Gruppe von MigrantInnen an. Die Demonstrierenden nannten es eine sogenannte Clean-up-Campaign. Die MigrantInnen waren größtenteils aus der Demokratischen Republik Kongo. Sie campierten seit 3 Monaten vor einem Regierungsgebäude in der Hoffnung, dort Schutz zu finden vor Angriffen durch Protestierende. Ein Community-Leader der Gruppe gab gestern gegenüber der Polizei an, es seien im Zuge der Proteste 3 Erwachsene und 2 Kinder verletzt worden.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Alex Regenas. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen auf 16 Grad. Am Samstag ist es bewölkt, zwischendurch zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen steigen auf maximal 26 Grad. Auch am Sonntag ist es überwiegend sonnig, bei Temperaturen von 12 Grad nachts und 27 Grad tagsüber.
Rabe Info.
Wer in der Region Bern mit dem Velo unterwegs ist, soll künftig besser ans Ziel kommen. Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland überarbeitet aktuell die regionale Velonetzplanung. Thomas Iten ist Präsident der Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Sarah Heinzmann hat ihn gefragt, was den Anstoß gegeben habe, die Velonetzplanung zu aktualisieren.
Da muss ich ein bisschen ausholen, um das erklären zu können. Wir haben ja 2022 national über das Velogesetz abgestimmt und jetzt geht es um die Umsetzung. Und der Kanton hat eine Richtlinie erlassen, wo die Gemeinden auf dieser Basis der nationalen Abstimmung bis 2027 ihre Velonetzplanung verbindlich planen müssen. Das ist sehr eine kurze Zeit, wenn man schaut, was für Potenzial das Velo hat. Und wir sind dann verpflichtet, bis 2042 das dann umsetzen zu können. Und auf diesen verschiedenen gesetzlichen Grundlagen nationaler Seite, aber vor allem auch kantonaler Seite, sind wir jetzt in diese regionale Velonetzplanung 2026 eingestiegen.
Jetzt ist diese Planung ja eine Fortführung von der aktuellen Planung 2024, die es schon gibt. Bei der Planung 2024, da ging es vor allem um die Velo-Hauptwege und die Alltagsrouten. Der Fokus bei der jetzigen Planung, der liegt auf den sogenannten Velo-Nebenverbindungen. Was genau kann man sich vorstellen unter Velo-Nebenverbindungen?
Ja, es ist vielleicht etwas technisch, was die Begrifflichkeiten anbelangt, aber die Velo-Nebenverbindungen, das können Sie sich so vorstellen, das sind die innerörtlichen Verbindungen innerhalb einer Gemeinde, beispielsweise vom Sportplatz zu den Schulanlagen, von den Schulanlagen beispielsweise auch zu einem Freibad, zu einem Hallenbad. Und dort haben wir jetzt in dieser Überarbeitung 26 gemeinsam mit unseren Gemeinden den Schwerpunkt gesetzt.
Die Velo-Nebenverbindungen werden nun also genauer aufgenommen in dieses Netz. Was ist der längerfristige Nutzen für Velofahrerinnen und Velofahrer in der Region?
Da müssen wir 2024 eigentlich beginnen von der Planung. Diese erste Planung, die wir gemacht haben und diese auch anschauen mit der Planung, die jetzt in die Mitwirkung gegangen ist bis im November. Wir sind überzeugt aus der regionalen Perspektive für die Gemeinden, aber auch für die Region, dass die Velo-Infrastruktur großes Potenzial birgt. Es ist eine relativ günstige, in Anführungsstrichen, Infrastruktur, wo wir aber überzeugt sind, gerade im mittellangen Bereich, beispielsweise Worb, beispielsweise Jegenstorf, da ein großes Potenzial für Pendlerinnen und Pendler vorhanden ist. Und wir auch überzeugt sind, dass wir bis 2042 so auch gerüstet sind, um diese gesetzliche Vorgabe umsetzen zu können.
Wir haben jetzt über diese Velo-Nebenverbindungen gesprochen. Das ist ein Fokus der neuen Planung. Ein anderer Fokus ist auf dem sogenannten Freizeitnetz, denn zum ersten Mal werden auch die Mountainbike-Wege aufgenommen. Was genau ist hier das Ziel?
Das Ziel ist eigentlich, dass wir die Verbindung herstellen können aus planerischer Sicht zwischen den sogenannten Freizeitrouten, die gibt es dann auch noch, und den Mountainbike-Routen. Und das ist eigentlich ein planerischer Vollzug, den man da vorgenommen hat. Bei uns hat es nicht allzu viele zusätzliche Mountainbike-Routen gegeben, sondern wir haben vielmehr geschaut, eben, wo können wir es planerisch festsetzen, wo können wir es festlegen, dass die Personen, die dann mit dem Mountainbike unterwegs sind, in Anführungsstrichen dann auch den Anschluss haben, wenn sie nach Hause gehen.
Thomas Iten haben wir gehört. Er ist Präsident der Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Die Mitwirkung läuft noch bis Anfang November.
Rabe Info.
Vor rund 10 Jahren wurde in Kolumbien Geschichte geschrieben. Die kolumbianische Regierung und die FARC-Guerilla haben in Cartagena das erste Friedensabkommen unterzeichnet. Bis heute leben in Pondores im Departamento La Guajira ehemalige KämpferInnen, die ihre Waffen damals für die Hoffnung eintauschten, wieder ins zivile Leben zurückkehren zu können. Doch viele der gemachten Versprechungen wurden nicht eingehalten. Und unter der neuen Rechtsaußenregierung von Abelardo de la Espriella droht eine weitere Verschlechterung der Lage. Eine Reportage von Frederik Schnatterer.
Gut 40 Minuten dauert die Fahrt von Fonseca nach Pondores. Das Mototaxi knattert über die Straße, im Fahrtwind flattert eine hinten am Gefährt befestigte Kolumbienfahne. Zunächst ist die Straße asphaltiert, dann geht es über einen Erdweg, der von tiefen Furchen durchfräst ist. Gut festhalten ist angesagt. Der Fahrer Astrubal, Anfang 30 und mit einem listigen Grinsen auf dem Gesicht, zeigt in die Ferne. Dort hinten liegt Pondores, dort, bei dem kleinen Berg. Beim Lärm des Motors ist er fast nicht zu verstehen. Pondores liegt im Nordosten Kolumbiens, im Departamento La Guajira. Die Vegetation ist typisch für die Region. Tropischer Regenwald, hin und wieder ragt ein Ceiba-Baum mit seiner majestätischen Krone aus der Landschaft heraus. Die Mangobäume tragen reichlich Früchte. So viele, dass der Großteil auf dem rotbraunen Boden vor sich hingammelt. Am Horizont ist die Serranía del Perijá zu erkennen. Saftig grün hebt sich die Gebirgskette von der wüstenähnlichen Landschaft ab. Sie trennt hier Kolumbien von Venezuela. Pondores ist kein gewöhnliches Dorf. Seit fast 10 Jahren leben hier ehemalige KämpferInnen der FARC-Guerilla in einem sogenannten ETCR, einer territorialen Zone für Ausbildung und Wiedereingliederung. Sie wurden hier nach dem Friedensschluss 2016 mit der damaligen Regierung angesiedelt. In den ETCR im ganzen Land wurde überwacht, dass die rund 14.000 Guerilleros und Guerilleras ihre Waffen abgeben. Und hier sollten die ehemaligen KämpferInnen durch Bildungsangebote und soziale Projekte auf ihre Rückkehr ins zivile Leben vorbereitet werden. 10 Jahre sind vergangen, seit das Friedensabkommen in Havanna, Kuba, geschlossen wurde. Während die BewohnerInnen aus den meisten anderen ETCR längst woanders hingezogen sind, leben viele in Pondores immer noch hier. So auch René Arrieta, den die meisten hier als Henry kennen. Henry, das war sein Kampfname bei den FARC. In den Reihen der Guerilla kannte niemand den bürgerlichen Namen seines Genossen oder seiner Genossin. Reiner, immer geschäftig und mit einem glatt rasierten, freundlichen Gesicht, erzählt:
Bueno, a Pondores llegamos el 2 de febrero del 2017 en algo que se denominó a nivel nacional como la última marcha.
Nach Pondores kamen wir am 2. Februar 2017. Unser Fußmarsch hierher wurde landesweit als der letzte Marsch bezeichnet. Als wir uns aufmachten, waren wir voller Hoffnung, dass wir mit unserem Reintegrationsprojekt vorankommen und einen wirklichen Frieden aufbauen können. Gleichzeitig gab es aber dieses Gefühl der Unsicherheit, und das ist bis heute geblieben. Nämlich, ob die andere Seite auch wirklich einhalten würde, was im Friedensvertrag vereinbart wurde. Aus den Bergen sind wir einerseits hoffnungsvoll in eine unbekannte Zukunft losmarschiert. Gleichzeitig hatten wir aber eine gewisse Vorahnung, was sich letztlich auch bewahrheiten sollte. Vieles wurde nicht eingehalten.
Reiner ist 43 Jahre alt. Wir sitzen bei ihm zu Hause. Der Ventilator rotiert. Wirklich für Abkühlung sorgt er in der Hitze nicht. Den FARC habe sich Reiner mit 16 Jahren angeschlossen, erzählt er. Nachdem er dort den Grundkurs abgelegt hatte, begann er als Sanitäter zu arbeiten. An der Front sah er dabei viel Schreckliches. Trotzdem denkt er gern an seine Zeit in der Guerilla zurück. Aus einem kleinen Raum holt er ein kleines, zerflettertes Büchlein hervor, das Statut der FARC. Auch seinen Blechbecher zeigt er voller Stolz.
Nosotros, quienes llegamos aquí, obviamente llegamos con la...
Wir waren voller Tatendrang, wollten Lebensprojekte fernab der Waffen aufbauen. Zurück zu den Waffen wollten wir nicht. Der Kampf sollte von nun an mit Worten geführt werden. Also haben wir uns gleich nach unserer Ankunft daran gemacht, herauszufinden, wie wir uns diese Zukunft vorstellen. Dabei ist schnell klar geworden, dass wir uns als Söhne und Töchter von Bauern, die wir sind, der Landwirtschaft widmen wollen. Das trägt ja auch dem Friedensabkommen Rechnung. Dessen erster Punkt ist die integrale Landreform. Also haben wir versucht, Zugang zu Land zu bekommen. Aber heute, fast 10 Jahre später, haben wir immer noch keins.
Die ungleiche Landverteilung gilt als eine der zentralen Ursachen des jahrzehntelangen bewaffneten Konflikts. Kolumbien hat bis heute die ungleichste Landverteilung in ganz Lateinamerika. Laut der Menschenrechtsorganisation Oxfam besitzt 1% der Bevölkerung mehr als 80% der Flächen. Das sollte Punkt 1 des Friedensabkommens ändern. Er sieht die Umverteilung und Formalisierung von Millionen Hektar Land und die Unterstützung für KleinbäuerInnen vor. Allerdings setzte die Regierung von Iván Duque, der 2018 an die Macht kam, das Vereinbarte nicht um. Und auch für die Sicherheit der UnterzeichnerInnen des Friedensvertrags sorgte die Duque-Regierung nicht. Laut der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden, der JEP, wurden seit 2016 fast 500 ehemalige FARC-KämpferInnen ermordet. Reiner klagt.
Solange wir keine produktiven Projekte haben und nicht in Sicherheit leben können, kann nicht die Rede davon sein, dass wir wieder in die Gesellschaft eingegliedert sind. Dabei wurde unser Friedensprozess weltweit als Vorbild gesehen. Wir haben unsere Waffen abgegeben und waren dann quasi der politischen Laune der Regierung ausgeliefert, die gerade an der Macht war. Die Bereitschaft, den Friedensvertrag zu erfüllen, war mal kleiner, mal größer. Die Petro-Regierung zum Beispiel hat immer betont, dass sie das Abkommen erfüllen möchte. Aber es gab auch Regierungen, die das Abkommen mit Füßen getreten und ihren Interessen untergeordnet.
Erst unter Gustavo Petro, der 2022 als erster Linker in der Geschichte Kolumbiens ins Präsidentenamt gewählt wurde, wurden behutsame Fortschritte gemacht. Land wurde verteilt, wenn auch immer noch nicht genug, und die Institutionen des Friedensprozesses gestärkt. Zudem setzte Petro darauf, auch mit anderen bewaffneten Akteuren in den Dialog zu treten. Dafür wählte er den Begriff des Paz Total, des totalen Friedens. Der Ansatz gilt mittlerweile als größtenteils gescheitert. Petros Mandat endete Anfang August. Sein Kandidat Iván Cepeda hatte eine Fortführung des linken Projekts versprochen. Dafür unterstützten ihn auch die ehemaligen KämpferInnen aus Bondores. Die Stichwahl ums Präsidentenamt verlor er allerdings, wenn auch äußerst knapp.
Entonces esa es como la preocupación mayor que tenemos ahorita en este momento.
Unsere größte Sorge ist im Moment, was unter der neuen Regierung auf uns zukommt. Wird sie weiter auf Frieden setzen? Wird sie dem Versprechen aus dem Abkommen von Havanna gerecht, dem Versprechen von einem stabilen und dauerhaften Frieden? Frieden bedeutet ja nicht nur, dass die Waffen schweigen. Frieden bedeutet auch, dass die Menschen bekommen, was sie zum Leben brauchen. Und genau da, wo das fehlt, flammen in vielen Teilen des Landes immer wieder neue Gewaltherde auf.
Compatriotas, colombianos, manada de defensores de la patria.
Seit dem 7. August regiert mit dem neuen Präsidenten Abelardo de la Estrella wieder die Rechte. Der Anwalt und millionenschwere Geschäftsmann lehnt das Friedensabkommen mit den FARC ab.
Se acaba el comisionado para la paz.
Statt auf Dialog will er auf eine Politik der harten Hand setzen. Im Wahlkampf versprach er, die Bombardements bewaffneter Gruppen wieder aufzunehmen.
El objetivo será la seguridad del pueblo.
Der Politikwissenschaftler Stefan Peters arbeitet seit vielen Jahren in der Friedens- und Konfliktforschung. Seit 2018 ist er wissenschaftlicher Leiter des kolumbianisch-deutschen Friedensinstituts CAPAS. Ich erreiche ihn in Bogota.
Aber das zeigt natürlich auch sehr deutlich, dass es wenig Interesse daran gibt, das Friedensabkommen von 2016 tatsächlich auch umzusetzen, sondern vielmehr vermutlich versucht werden wird, hier zu bremsen oder auch mehr. Und das hat dann natürlich wiederum zumindest das Risiko, die Gefahr, dass erneut einer der zentralen Punkte, wenn wir tatsächlich langfristige Erfolge im Frieden erreichen wollen, nämlich strukturelle Reformen umzusetzen. Die Fokussierung auf das Militärische ist sehr, sehr kurzsichtig und wird den realen Herausforderungen und Problemen nicht gerecht, sondern übersieht eben einfach die sozioökonomische und teilweise auch kulturelle Dimension. Und das halte ich für extrem gefährlich. Und wenn es dann tatsächlich so umgesetzt werden wird, sehe ich große Gefahren für Rückschritte.
Dabei seit 10 Jahren nach dem Friedensabkommen ohnehin von einer gemischten und teilweise durchwachsenen Bilanz zu sprechen, sagt Peters.
Wir haben einerseits wichtige Erfolge bei der Demobilisierung der FARC. Ja, es gibt Dissidenten, aber insgesamt doch weiterhin der ganze Großteil bleibt im Friedensprozess. Der andere Punkt ist die Gewalt gegen ExkombatantInnen. Das ist extrem besorgniserregend, auch für das, was jetzt in den kommenden Jahren kommt. Wir haben auf der anderen Seite wiederum gerade in der letzten Regierung Erfolge auch im Bereich der Reform der ländlichen Entwicklung, die die letzte Regierung eher als Agrarreform geframed hat. Auf der anderen Seite bleiben weiterhin die sozioökonomischen Herausforderungen sehr groß und ein wirklich langfristiger Frieden wird ohne strukturelle Transformation kaum tragfähig sein.
Die Akkordeonmusik ist von Weitem zu hören. Im Gemeindezentrum von Pondores findet Musikunterricht statt. Mehrere Kinder und Jugendliche sitzen auf weißen Plastikstühlen im Kreis und warten auf die Lehrerin. Unterdessen stimmen sie die für die Karibikregion typische Vallenato-Musik an. In den Texten des Vallenato wird oft von vergangenem Dorfleben, verlorener Liebe und der alten Heimat erzählt. Der wehklagende und melancholische Klang des Akkordeons verstärkt das Gefühl von Nostalgie noch. Das Gemeindezentrum ist halb offen, die Backsteinmauern gehen nur bis zur Hüfte. Direkt nebenan befindet sich eine kleine Schule. Die Wege zwischen den baugleichen Häuschen mit ihren roten Wellblechdächern sind staubig. Hühner laufen gackernd hin und her, vereinzelte Hunde flätzen sich im Schatten. Einige der DorfbewohnerInnen haben Vorgärten angelegt, in denen Zierpflanzen oder Bananenstauden wachsen. Caterine Carvajal sitzt an einem Holztisch am Rande der Siedlung. Sie trägt ein rotes T-Shirt, hat eine Brille auf der Nase, die schwarzen Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie komme aus einer revolutionären Familie und habe sich bereits 1987 den FARC angeschlossen, erzählt die 52-Jährige. Während Caterine spricht, spielt sie nervös mit einem Stückchen.
Wir hoffen darauf, dass die Regierung das im Friedensabkommen vereinbarte hält. Du siehst ja, wie wir hier leben, unter diesen Wellblechdächern, in dieser Hitze, unter den hier vorherrschenden Bedingungen. Dabei haben wir als Unterzeichner des Friedensabkommens doch auch Rechte, das Recht auf Wiedereingliederung und dass die Regierung sich an die Abmachungen hält. Viele Regierungen haben nie wirklich Frieden gewollt. Sie wollten nicht verstehen, dass der bewaffnete Konflikt viele verschiedene Ursachen hatte. Stattdessen haben sie uns nur als Banditen gesehen, als Leute, die losgezogen sind, weil sie nichts zu essen hatten oder weil sie töten, entführen wollten. Ich, als jemand, der sehr jung zu den FARC gegangen ist, kann aber sagen, wir alle in der Organisation waren normale Menschen.
Fast 10 Jahre sind vergangen, seit das Friedensabkommen am 1. Dezember 2016 in Kraft getreten ist. Wirklichen Frieden hat es Kolumbien nicht gebracht. Heute ist in dem Land eine Vielzahl bewaffneter Akteure aktiv, die sich oft gegenseitig bekriegen. Dass der neue ultrarechte Präsident dem ein Ende setzt, darf bezweifelt werden. Zu befürchten ist unter seiner Regierung vielmehr eine Zunahme an Gewalt. Den ehemaligen FARC-KämpferInnen, die sich aller Widrigkeiten zum Trotz weiter an das Abkommen halten, stehen unsichere Zeiten bevor.
Das war eine Reportage von Frederik Schnatterer.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 4. September. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Alix Regenas. Und am Mikrofon verabschiedet sich Dursi Grimm. Schön, dass ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.